eine ausweglose Situation. Na, dafür muss ich nicht in den Gottesdienst gehen, um das zu hören. Vielleicht denkst du, deine Umstände sind vielleicht gerade eine ausweglose Situation, aber bevor du sagst, okay, nee, das muss ich mir nicht antun, bevor du gehst, lass uns noch hören, was Gott in dieser ausweglosen Situation getan hat. Die Israeliten hatten gerade voller Freude Ägypten verlassen und sind ausgewandert, sind hinausgezogen und standen dann vor dem Roten Meer und sahen hinter sich die ägyptische Armee. Sie dachten, jetzt sind wir endlich frei und wurden von der Vergangenheit eingeholt. Und für sie sieht es so aus, als wenn es keinen Ausweg gibt. Nun, klar, unsere Umstände sind nicht die gleichen, aber vielleicht fühlst du dich auch, als wenn du in einer ausweglosen Situation bist. Die anstehenden Prüfungen, die schaffe ich nie. Diese Umstände, die werden sich nicht ändern. Es scheint immer nur schlimmer zu werden. Es gibt keinen Ausweg. Und doch haben wir letzte Woche Jesu Tod und Auferstehung gefeiert. Aber nun ist der Alltag wieder zurück. Wie soll es weitergehen? War das alles doch nur irgendwie eine schöne Illusion? Nein, Gott hat einen Ausweg. Auch wenn wir ihn nicht immer gleich sehen. Was können wir da tun? Und das wollen wir anschauen in 2. Mose. Ich fange an in Kapitel 12. In den Versen 40 und 41. In 2. Mose 12, Vers 40 heißt es, die Zeit des Aufenthalts der Söhne Israel aber, die sie in Ägypten zugebracht hatten, betrug 430 Jahre. Und es geschah am Ende der 430 Jahre, ja, es geschah an eben diesem Tag, dass alle Heerscharen des Herrn aus dem Land Ägypten auszogen. Sie waren 430 Jahre lang in Ägypten gewesen. Und ich bin mir sicher, dass der eine oder andere über diese Zeit hinweg alle Hoffnung verloren hat. Gesagt hat, das ändert sich nie. Wir sind hier versklavt, wir sind hier, tun hier Schwerstarbeit, mein Körper geht daran kaputt und eine Hoffnung auf Änderung habe ich auch nicht wirklich. Aber nach 430 Jahren hat Gott ihr Flehen erhört und Israel befreit. Das, was die meisten Israeliten, was sogar Mose sicherlich für unmöglich gehalten hat, ist passiert. Der Pharao hat nach der 10. Plage hat sie zu sich gerufen, hat gesagt, ich möchte, dass ihr geht. Nachdem sie die ganzen, wir wissen nicht, seit wann sie genau versklavt waren, aber schon sehr, sehr lange in Sklaverei gehalten hatten, sagt er jetzt, haut ab, geht, wir wollen, dass ihr hier rauskommt. Und sie zogen los und nach Vers 37 hier in 2. Mose 12 mit rund 600.000 Mann, und sie haben nur die Männer gezählt, also sagen wir mal rund 2 Millionen Personen. Ja, wir haben gerade gesagt, Nürnberg ist ungefähr 500.000. Viermal Nürnberg packen ihre Sachen und gehen zu Fuß aus Ägypten. Und als Erinnerung haben sie dann auch noch, wenn du zu Kapitel 13 rüber gehst, heißt es in Vers 19, 2. Mose 13, 19, Mose aber nahm die Gebeine Josefs mit sich. Denn dieser hatte die Söhne Israel ausdrücklich schwören lassen, Gott wird euch gewiss heimsuchen, führt dann meine Gebeine mit euch von hier hinauf. Nun, das war nicht einfach irgendwie eine Urne mit Knochenüberresten, auch kein Sarg in dem Sinne, sondern wenn du mal im Museum gewesen warst, bei den Ägyptern ein Sarkophag, wo sie dann ihre Pharaonen eingelegt haben. Josef war der Zweite in Ägypten gewesen, also der war richtig gut konserviert worden. Und sie nehmen jetzt diesen Sarkophag mit, weil er das versprochen hatte in 1. Mose 50, das ist, wo er drum gebeten hatte. Und es heißt, Josef sagte zu seinen Brüdern, ich sterbe nun. Gott aber wird euch heimsuchen und euch aus diesem Land hinaufführen, in das Land, das er Abraham, Isaak und Jakob zugeschworen hat. Und Josef ließ die Söhne Israels schwören und sprach, hat Gott euch dann heimgesucht, dann führt meine Gebeine von hier mit hinauf. Ich weiß, Gott wird das tun. Er wusste vermutlich nicht, dass es noch ungefähr 400 Jahre sind. Aber er sagte, ich weiß, Gott ist treu. Ich weiß, er wird das erfüllen. Und nimmt dann bitte die Gemeinde mit und erinnert euch, während ihr noch zusätzlich zu all den anderen Sachen, die ihr mitnehmen müsst, auch noch meinen Sarkophag mitschleppt, erinnert euch daran, dies ist Gott. Er hat es versprochen, er erfüllt seine Verheißung und er bringt uns hinaus. Unser Problem ist, wir haben oft ein geistliches Kurzzeitgedächtnis und vergessen in neuen Krisen Gottes vorheriges Wirken. Wir denken, ja, Gott hat gewirkt. Und wir lesen diese Berichte und sagen, ja klar, Israel heraus aus Ägypten. Aber bei meiner Arbeit, da wird sich nichts ändern. Aber in meiner Ehe, das ist halt so. Wir sagen, nee, das ist Gott. Wir haben eben schon gesagt, er ist derselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Er kann wirken und er bereitet einen Ausweg. Und dieser Bericht und die anderen Berichte sollen dazu dienen, uns Hoffnung zu geben, damit wir Gott für sein Wirken loben. So heißt es in Römer 15, alles, was früher geschrieben ist, inklusive der Geschichte von Josef, inklusive des Auszugs aus Ägypten, ist geschrieben zu unserer Belehrung, damit wir durch das Ausharren und durch die Ermunterung der Schriften die Hoffnung haben. Der Gott des Ausharrens und der Ermunterung aber gebe euch, gleichgesinnt zu sein untereinander, Christus Jesus gemäß, damit ihr einmütig mit einem Munde den Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus verherrlicht. Dafür ist das aufgeschrieben, nicht einfach nur als Geschichtsunterricht, sondern damit wir Hoffnung haben, dieses ist, was Gott schon getan hat. Und er kann in meiner anscheinend auswegslosen Situation, er kann eingreifen, er kann mich verändern, er kann die Umstände verändern, er kann sogar die anderen verändern. Gott ist es nicht unmöglich. Wenn er Pharao so ändern kann, dass er sagt, bitteschön, raus hier, dann kann er deine Nachbarn verändern, deine Lehrkräfte verändern, deinen Arbeitgeber verändern, dein, was auch immer es bei dir ist, verändern. Und vor allen Dingen kann er uns verändern. Gottes Wirken in der Vergangenheit bewirkt eine Zuversicht für die Zukunft. Wir haben vorhin in der Bibellese schon das Lied gehört, das die Israeliten dann nach dem Auszug und Durchzug durch das Rote Meer gesungen haben. Und sie haben besungen, wie Gott eingegriffen hat, das, was sie vorher für unmöglich gehalten haben. Wo sie rufen und sagen, es gibt keinen Ausweg, hinter uns die Ägypter, vor uns das Meer, es gibt keinen Weg. Und Gott ebnet einen Weg und führt sie hindurch und sie besingen das. Aber wenn du noch einmal reinschaust in 2. Mose 15, da heißt es dann ab Vers 14, alles bis dahin ist dieses Durchführen und Hinausführen aus Ägypten, aber in Vers 14 heißt es dann, es hörten es die Völker, sie bebten, Angst ergriff Philistäas Bewohner. Da wurden bestürzt die Fürsten Edoms, die gewaltigen Moabs, Zittern ergriff sie. Es verzagten alle Bewohner Kanaans und so weiter. Zu dem Zeitpunkt waren sie noch gar nicht da gewesen. Sie sagten, auch die anderen, wo wir jetzt reingehen in das verheißene Land, die hören von Gottes großen Wirken und sie wissen, Gott wird seine Verheißung erfüllen. Und sie sind schon voller Angst, wissend, irgendwann kommen die Israeliten auch zu uns. Gott, durch das Wirken in der Vergangenheit, was er jetzt mit Pharao schon getan hat, gibt Zuversicht zu sagen, er wird sie auch ins Land führen. Wenn er sie herausführt, wird er sie auch hineinführen. Und das ist, was Gott auch zu uns sagt. Der ein gutes Werk in euch angefangen hat, wird es auch vollenden auf den Tag Jesu Christi. Wenn er dich herausgerettet hat von der Verdammnis, er wird dich auch hineinführen in die Herrlichkeit, weil es Gottes Wirken ist. Und wenn du die Geschichte kennst, auch für die Israeliten, war da noch eine lange Wanderung zwischen raus und rein. Und manchmal sind wir die Israeliten und verlieren den Mut auf dem Weg zwischen dem raus und dem rein. Aber lass uns das nicht aus den Augen verlieren. Das ist, was Gott auch durch die Geschichte sagen möchte. Ich bin noch nicht am Ziel und ich bin noch nicht am Ziel mit dir. Aber ich bin am Wirken und ich werde mein Ziel erreichen. Erinnere dich an das, was Gott schon getan hat. Erinnere dich an das, was er in der Schrift getan hat. Erinnere dich an das, was er in deinem Leben schon getan hat. Wo er bewahrt hat, wenn du errettet bist, wie er dir vergeben hat und dich aufgenommen hat. Erinnere dich an Gottes Befreiung. Und dann zweitens vertraue Gottes Führung. Wir lesen davon nochmal zurück zu Kapitel 13, 2. Mose 13, ab Vers 17. Da heißt es, und es geschah, als der Pharao das Volk ziehen ließ, führte Gott sie nicht den Weg durch das Land der Philister, obwohl er der Nächste war. Denn Gott sagte, damit es das Volk nicht gereut, wenn sie Kampf vor sich sehen und sich nicht nach Ägypten zurückkehren. Daher ließ Gott das Volk einen Umweg machen, den Wüstenweg zum Schilfmeer. Und die Söhne Israel zogen kampfgerüstet aus dem Land Ägypten hinauf. Gott sagt, ich werde sie führen, aber ich werde sie nicht unbedingt den Weg führen, den sie erwartet haben. Nicht den direktesten Weg, und ich zeige nachher noch eine Karte. Er führte sie auf einen Umweg. Ich weiß nicht, wie viele von euch Umwege gerne mögen. Längere Wege, weil der kürzere Weg blockiert ist. Also auf dem Urlaub vielleicht eine etwas längere Route ist vielleicht noch ganz angenehm. Aber gerade wenn du sagst, ich muss dahin und Umleitung. Warum nicht gleich hin? Und dann wird geschildert, wie er sie dort leitet, und auch einige Orte werden erwähnt. In Vers 21 sagt er, der Herr aber zog vor ihnen her, bei Tag in einer Wolkensäule, um sie auf dem Weg zu führen, und bei Nacht in einer Feuersäule, um ihnen zu leuchten, damit sie Tag und Nacht wandern könnten. Weder wich die Wolkensäule vor dem Volk bei Tag, noch die Feuersäule bei Nacht. Gott hat sie genau den Weg geführt. Er hat sie nicht einfach nur befreit und sagt, okay, ihr seid raus aus Ägypten, viel Spaß euch, sondern er leitet sie, er führt sie. Nun, ich weiß, eine so klare Führung hätten wir auch manchmal gerne, dass so eine Säule vor mir mal her marschiert und ich brauche einfach nur hinterherzulaufen. Aber auch die Israeliten hat diesen Weg oder diese Führung nur in der Wüste. Und auch da war das für sie nicht unbedingt immer besser. Weil selbst als sie diese Wolkensäule hatten und die dann irgendwo stehen blieb und sagte, okay, hier ist Lagerplatz, haben sie sich wieder aufgeregt, dass es der falsche Platz war. Ja? Also selbst wenn Gott direkt führt, war es nicht sicher, dass sie damit zufrieden waren. Aber Gott hat uns einen noch viel besseren internen Wegweiser gegeben, nämlich den Heiligen Geist. In Johannes 16 verspricht Jesus diesen und sagt, wenn aber jener, der Geist der Wahrheit gekommen ist, wird er euch in die ganze Wahrheit leiten. Denn er wird nicht aus sich selbst reden, sondern was er hören wird, wird er reden. Und das Kommende wird er euch verkündigen. Er wird euch nicht einfach hinnehmen und an gewisse Orte führen, aber er wird euch in die Wahrheit leiten und er wird euch durch das Wort recht führen. Und diese Führung zu befolgen, ist insbesondere für die schweren Zeiten wichtig, damit, wenn man sagt, was mache ich hier eigentlich, war das richtig, dass ich sagen kann, ich vertraue Gottes Führung. Die Israeliten sind durch eine Wüste gegangen und dann kommen sie irgendwo hin und sie sehen meilenweit kein Wasser. Kann das richtig sein? Aber wenn sie wussten, wir sind dieser Säule Gottes Führung gefolgt, dann war es okay, ich weiß nicht, wo hier das Wasser ist. Ich kenne mich hier nicht so aus, aber ich weiß, Gott möchte mich hier haben. Und das ist extrem wichtig. Das ist wichtig, weil wir sonst häufig verzweifeln und verzagen. Zu wissen, sagen, Gott hat mich hierher geführt. Er hat uns als Ehepaar zusammengeführt. Und auch wenn es dann mal eine Auseinandersetzung gibt, wenn es vielleicht gerade nicht so richtig ist, Gott hat uns geführt. Und jetzt sind wir hier und er wird uns hindurchtragen. Gott, ich habe doch gebetet und jetzt bin ich bei dieser Arbeit und bei der Arbeit läuft es nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Aber ich weiß, Gott, du hast mir diesen Platz gegeben und du willst mich im Moment dort haben und du wirst hindurchtragen. Du hast hierher geführt. Deswegen ist es so wichtig. Aber du sagst, ja, schön und gut, wenn man so gebetet hat. Aber was ist, wenn ich weiß, ich habe falsche Entscheidungen getroffen? Was ist, wenn ich weiß, ich bin Gottes Führung nicht gefolgt? Oder ich hatte zu dem Zeitpunkt gar nicht nach seiner Führung gefragt? Der, der schreibt, ist Mose, richtig? Hat der immer nach Gottes Führung gefragt? Mit 40 Jahren hat er gesagt, okay, Gott möchte mich gebrauchen, die Israeliten aus Ägypten zu befreien. Da ist der erste Ägypter, der tut Unrecht, ich erschlage ihn. Und Gott wird mich gebrauchen. Aber das war nicht, wie Gott das machen wollte. Und er musste nach Midian fliehen, verbrachte 40 Jahre in der Wüste. Aber Gott bereitete ihn vor und hat ihn noch gebraucht. Das heißt, selbst wenn du Entscheidungen getroffen hast, wo du sagst, die waren nicht richtig, ich habe nicht nach Gottes Führung gefragt, Gott hat immer noch die Kontrolle. Und er führt weiterhin, auch dann. Sagen, okay, ich kann nicht zurückgehen, ich kann Geschehenes nicht ungeschehen machen, aber ich weiß, ich bin nirgendwo, wo Gott nicht auch ist. Psalmisten haben das immer wieder gefragt. Wohin kann ich fliehen von deiner Gegenwart? Gott ist da. Das heißt aber auch, er kann von da, wo du bist, dich an sein Ziel führen. Er konnte das bei den Israeliten und er kann und wird das bei dir tun. Aber wir haben schon gelesen, Gott führt nicht immer den kürzesten Weg. Denn Gott ist mehr daran interessiert, uns vorzubereiten, als uns schnell ans Ziel zu geleiten. Er sagte bei den Israeliten, ich nehme euch nicht raus und versetze euch auf kürzesten, schnellsten Wege in das verheißene Land, sondern ich führe euch einen Umweg. Der führt unter anderem zum Berg Sinai. Karte kommt gleich. Das war völlig aus dem Weg. Ja? Das wäre, als wenn du von Nürnberg nach München willst und einen kleinen Umweg über Hamburg machst. Ja, das ist so, das passt nicht, das ist die falsche Richtung. So haben die gedacht. Sagen, hey, du wolltest uns doch dahin führen. Du hattest nicht versprochen, du führst uns mitten in die Wüste Sinai. Wenn du, ich habe jetzt kein Bild davon, aber entweder du hast davon ein Bild vor Augen, aber sonst, ja, Sinai-Halbinsel oder da unten die ganze Saudi-Arabien-Gegend und so weiter. Also nicht unbedingt grüne Weidefläche. Ja? Und nach Öl haben sie damals noch nicht gebohrt. Also von daher zu sagen, was macht diese Führung? Aber Gott sagte, ich will euch dort noch begegnen. Ich will euch vorbereiten und ich möchte euch gebrauchen. Deswegen bin ich mehr daran interessiert, an dir, am Volk zu wirken, als dass du unbedingt schnell ans Ziel kommst. Und deswegen sind wir hier. Weil wenn Gott uns möglichst schnell ans Ziel bringen würde, würde er jeden nehmen, der sich bekehrt hat und auf in den Himmel. Wäre doch viel einfacher. Und Gott sagte, nee, so mache ich das nicht. Weil ich noch einen Plan mit dir habe. Und ich möchte dich gebrauchen, damit andere diese Veränderung sehen und damit du denen erzählt hast, was Gott für dich getan hat. Im Himmel können wir keinem mehr erzählen. Da wissen das alle schon. Und die anderen sind nicht da. Deswegen gebraucht Gott diesen Satz. Ich führe euch so und ich wirke. Vertraue Gottes Führung. Selbst wenn du sagst, was soll das gerade hier? Die Israeliten haben sich während der 40 Jahre mehrfach gefragt, was soll das hier? Aber frag lieber, wer führt mich hier? Und schau auf den Herrn. Er hat einen Plan und er wird es gebrauchen. Vertraue ihm, dass er weiß, was er tut, selbst wenn du es nicht verstehst. Und dann damit einhergehen, bedenke Gottes Kontrolle. Wir haben eben schon von dem Weg gesprochen und hier kommt jetzt die versprochene Karte. Also sie sind von Ramses hier oben los, ja, und sind zum Berg Sinai, irgendwo hier unten. Ja. Da oben ist das Land, Kanaan, ist Israel, wo sie hinwollen. Und deswegen sagen sie, ja, warum nicht da? Da gibt es sogar eine Straße entlang. Nicht einfach nur Wüstenweg. Er sagt, ich weiß, ich habe einen Plan. Nun, mit der Zeichnung der Wege, einige streiten sich rüber und sagen, aber warte mal, du hast doch gesagt, mit Rotem Meer und so weiter. Die beste Erklärung, die ich gefunden habe, das ist tatsächlich, wie die meisten Karten das einzeichnen. Die Problematik ist, sie nehmen heutige Karten und versuchen die Route von damals zu identifizieren. Die einzigen Orte, die 100% oder ziemlich stark sicher sind, sind die hier oben, Ramses und Pithom. Die sind ziemlich deutlich zu identifizieren. Danach ist es nicht so eindeutig. Ja, gibt gewisse Spekulationen, von daher ist es nicht 100% sicher. Das andere ist, das sieht natürlich heute ganz anders aus, weil dazwischen, zwischen Rotem Meer und Mittelmeer ist jetzt der Suezkanal und nach Schätzungen ging das Rote Meer damals viel weiter hoch und hat sich zurückgezogen ist viel mehr ausgetrocknet. Von daher, selbst wenn die Route da oben ist, ist keine Leugnung, dass Gott sie durch das Meer geführt hat, wie einige das dann annehmen. Wollte ich kurz nebenbei sagen. Aber wir sollen Gottes Kontrolle bedenken. Kapitel 14. Der Herr redete zu Mose und sprach: Befiehl den Söhnen Israels, sich zu wenden und vor Pi-Hahirot zu lagern. Das ist wieder einer der Orte, wo wir nicht sicher wissen, wo das ist. Zwischen Migdol und dem Meer, vor Baal-Zephon, diesem gegenüber sollt ihr euch am Meer lagern. Der Pharao aber wird von den Söhnen Israel denken, sie irren ziellos im Land umher. Die Wüste hat sie eingeschlossen. Dann will ich das Herz des Pharao verstocken, sodass er ihnen nachjagt. Darauf will ich mich am Pharao und an seiner ganzen Heeresmacht verherrlichen. Und die Ägypter sollen erkennen, dass ich der Herr bin. Und sie machten es so. Als nun dem König von Ägypten berichtet wurde, dass das Volk geflohen sei, wandte sich das Herz des Pharao und seiner Hofbeamten gegen das Volk. Und sie sagten: Was haben wir da getan, dass wir Israel aus unserem Dienst haben ziehen lassen? So ließ er denn seine Streitwagen anspannen und nahm sein Kriegsvolk mit sich. Er nahm 600 auserlesene Streitwagen und alle übrigen Streitwagen Ägyptens und Wagenkämpfer auf ihnen allen. Und der Herr verstockte das Herz des Pharao, des Königs von Ägypten, sodass er den Söhnen Israel nachjagte, während die Söhne Israel mit erhobener Hand auszogen. So jagten ihnen denn die Ägypter nach, alle Pferde und Streitwagen des Pharao, auch seine Reiter und seine Heeresmacht, und erreichten sie, als sie sich am Meer gelagert hatten, bei Pi-Hahirot vor Baal-Zephon. Als nun der Pharao sich näherte, erhoben die Söhne Israel ihre Augen, und siehe, die Ägypter zogen hinter ihnen her. Da fürchteten sich die Söhne Israel sehr und schrien zum Herrn. Und sie sagten zu Mose: Hast du uns etwa deshalb weggeführt, damit wir in der Wüste sterben, weil es in Ägypten keine Gräber mehr gab? Warum hast du uns das angetan, dass du uns aus Ägypten herausgeführt hast? Ist dies nicht das Wort, das wir schon in Ägypten zu dir geredet haben? Lass ab von uns, wir wollen den Ägyptern dienen. Es wäre nämlich besser für uns, den Ägyptern zu dienen, als in der Wüste zu sterben. Mose aber antwortet dem Volk: Fürchtet euch nicht. Steht und seht die Rettung des Herrn, die er euch heute bringen wird. Denn die Ägypter, die ihr heute seht, die werdet ihr weiterhin in Ewigkeit nicht mehr sehen. Der Herr wird für euch kämpfen, ihr aber werdet still. Gottes Kontrolle. Er wusste, wohin er die Israeliten führt. Und er wusste auch, was Pharao tun wird. Er hatte das Herz des Pharao verstockt, dass dieser trotz aller Plagen die Israeliten nochmal verfolgen wird. Seine Verstockung äußerte sich darin, dass ihm die Wirtschaft wichtiger war als Gottes Wille. Es war nicht das, Verstockung lesen wir manchmal und sagen, ja, was ist damit gemeint? Er sagte, er hatte all diese Offenbarungen von Gott gehabt und sagte: Hey, jetzt sind unsere ganzen Sklaven weg, jetzt müssten wir das ja alles selber machen. Nee, wir holen die zurück. Und denkt überhaupt nicht an die Konsequenzen, denkt nicht, was er über Gott schon gelernt hat, über seine Macht gelernt hat. Vielleicht dachte er, dass dieser Gott so ist wie die Götter, die sie sich vorgestellt haben, die dann irgendwie regional begrenzt waren und sagen: Naja, dieser Gott klappt nur am Nil oder irgendwie so. Ja, aber Gott ist der lebendige Gott und er ist derselbe, ob in Ägypten oder hier oder in Israel oder sonst wo. Also schickte er den Israeliten sein Heer hinterher und dachte sich: Ich hole die Sklaven zurück. Auf jeden Fall waren die Israeliten noch in seinem Einflussbereich und er denkt sich: Ich sende meine Soldaten hinterher. Die sind zu Fuß weg, das waren Sklaven gewesen. Die haben nichts. Die haben nicht gelernt zu kämpfen. Das wird ja wohl kein Problem sein, die zurückzuholen. Und er vertraut auf seine militärische Macht. Aber Gott demonstriert seine Macht. Die größte militärische Macht ist machtlos gegen Gott. Das ist ziemlich leicht, hier in Deutschland im 21. Jahrhundert zu sagen. Das war nicht so leicht für die Israeliten, überzeugt zu sein, als die Ägypter hinter ihnen her waren. Aber es gibt andere Regionen in der Welt heute, wo es nicht so leicht ist zu sagen, Gott ist mächtiger als die Macht des Feindes, als die Bomben, die auf unsere Häuser fallen, als die Soldaten, die angreifen und schießen. Nun, es sagt nicht, dass keiner stirbt. Aber es sagt, dass egal was passiert, Gottes Plan nicht zerstört werden kann. und wir dürfen ihm vertrauen. Wir haben das schon auch im Zeugnis gehört, zu sagen, hier ist nicht alles und Gott hat einen Plan. Und er wird dieses Ziel erreichen. Wir dürfen vertrauen, dass er die Kontrolle hat, auch wenn der Feind übermächtig erscheint. Aber was machen die Israeliten? Die gucken nach hinten und sehen, wer kommt und wie viele kommen. Und sie denken, menschlich. Sie denken, das ist das Ende. Die kommen jetzt, wir sind in der Wüste, hier kommt die ganze Streitmacht. Und vor uns ist das Meer, gibt keinen Ausweg, wir sind des Todes. Und obwohl sie die Wunder in Ägypten gesehen hatten, haben sie kein Vertrauen in Gottes Schutz. Aber ist das nicht typisch? Wenn etwas nicht so läuft, wie wir uns das vorgestellt haben, werden wir pessimistisch. Das geht garantiert schief. Sie fürchteten sich sehr. Wir fürchten uns, wenn wir Gott vergessen. Wenn sie geschaut hätten und sagen, wisst ihr noch, was den Ägyptern alles schon passiert ist? Gott hat die Plage geschickt und die Plage. Die sind komplett pleite. Alle Erstgeborenen sind schon tot und die paar Soldaten, die hinterherkommen, damit wird Gott auch kein Problem haben. Oder? Von dem, was sie erlebt haben, wäre doch sinnvoll. Von dem, was wir alles in der Schrift haben, wäre doch sinnvoll zu sagen, hey, Gott hat Ägypten überworfen, all die anderen Riesenreiche, die es gab, Mesopotamien, Babylon, Griechenland, Rom, die sind alle nicht mehr, aber er baut weiterhin sein Reich und Kinder Gottes sind weltweit und beten ihn an. Aber auch wir schauen immer und sehen, ja, aber ich weiß, Gott, du hast das getan. Aber meine Verwandten dort oder meine Nachbarn, die hast du noch nicht kennengelernt. Wirklich? Wir brauchen, dass wir Gott im Blick behalten und nicht nur für 1,5 Stunden am Sonntagmorgen, sondern wir brauchen das gerade, wenn wir den Mut verlieren. Gerade wenn die Umstände nicht so erfreulich sind, dass wir sagen, ich denke an den Herrn. Mose forderte sie auf, vertraut auf den Herrn und bleibt ruhig. Fürchtet euch nicht, steht und seht die Rettung des Herrn. Leicht gesagt, oder? Aber Vertrauen in Gott zeigt sich darin, wenn wir in schwierigen Umständen ruhig bleiben. Aber da zeigt sich zu sagen, hey, es ist nicht, dass ich die Umstände ausblende, dass ich in meiner eigenen Welt bin, dass ich einfach so tue, als wäre nichts da. Aber wenn ich das sehen kann und sagen kann, aber ich sehe nicht nur das, sondern ich blicke auf den Unsichtbaren. Ich blicke auf Gott, ich behalte ihn im Blick und vertraue, dass er recht führen wird. Nun, wenn ich sage, ruhig bleiben, dann meine ich nicht, es berührt mich nicht und ich versuche so buddhistisch zu sagen, ne, ich fühle gar nichts mehr und ich bin in irgendeinem abwesenden Zustand, keine Ahnung. Sondern ich denke an Gott, ich denke an das, was er zu tun in der Lage ist. Ich denke an seine Kontrolle. Wir bekommen Ruhe, wenn wir zu Gott schreien, aber auch still werden und auf seine Antwort hören. Okay? Ruhig sein ist nicht, was wir von Anfang an haben, weil wir sind ja bewegt von unseren Umständen. Aber wir kennen die Situation. Du kannst in schwierigen Umständen, du kannst schreien, du kannst um Hilfe schreien. Aber wenn jemand stundenlang nur schreit, dann kommt keiner zu helfen und sagt, okay, beruhig dich erstmal. Wir dürfen rufen, wir dürfen zum Herrn rufen, aber dann müssen wir auch hören. Seid still und seht, was Gott tut. Okay? Ja, rufen, aber auch in Erinnerung rufen, wer dieser Gott ist. Und still sein und auf seine Antwort und auf seine Führung hören und vertrauen. Friede ist nicht unbedingt eine Abwesenheit von Konflikten, sondern eine Geborgenheit in Gott. Friede kommt, ein Friede des Herzens, wenn ich sagen kann, Gott, du hast die Kontrolle. Die Ägypter sind da, das Meer ist da, keine Ahnung, wie das ausgeht, aber du bist da und du wirst mich nicht verlassen. Die Realität ändert sich nicht, ob ich das glaube oder nicht. Aber ich ändere mich, ob ich es glaube oder nicht. Stimmt das? Okay. Ob jemand glaubt, dass es Gott gibt oder nicht, ist völlig unerheblich, ob es ihn gibt oder nicht. Ob du glaubst, dass es mich gibt oder nicht, ändert mich nicht. Entweder du hast eine Illusion oder du hast es nicht. Ja? Aber es ändert nichts an der Tatsache, dass ich da bin. Ob du es glaubst oder nicht. Es ändert nichts an Gottes Gegenwart, ob Leute es glauben oder nicht. Aber es ändert sie, ob sie es glauben oder nicht. Und manchmal ist unser Problem, wir leben so, als wenn wir es nicht glauben. Wir sagen, dass wir es glauben. Wir sagen es im Gottesdienst. Aber sagen wir es auch in der Wüste. Sagen wir es auch in der Schule. Sagen wir es auch auf der Arbeit. Ich kenne nicht den Ausweg. Die Israeliten haben Ägypten verlassen und marschieren ohne GPS und ohne Landkarte durch den Sinai. Aber sie vertrauen Gottes Führung. Dürfen wir wissen zu sagen, Gott, ich weiß, du wirst mich führen und ich denke daran, du hast die Kontrolle. Und insbesondere, sagt er hier, steht und seht, was die Rettung des Herrn. Zur Rettung können wir nichts beitragen. Wir stehen und wir sehen auf Gottes Wirken. Und dann sagt er, wir hatten das schon gelesen in Ende Vers 13, denn die Ägypter, die ihr heute seht, die werdet ihr weiterhin in Ewigkeit nicht mehr sehen. Die, die ihr als das große Problem gesehen habt, Gott sagt, ich werde mich darum kümmern und ihr werdet sie in Ewigkeit nicht wiedersehen. Und das stimmt. Denn in der Ewigkeit gibt es keine Feinde. Oder ich habe es so formuliert, im Himmel gibt es keine Feinde, nur Versöhnte. Wir waren Feinde Gottes, aber wir sind durch Christus versöhnt. Und entweder jemand anders nimmt das auch an und ist auch versöhnt und wir werden mit ihnen in der Herrlichkeit sein oder wir werden sie nie wiedersehen. Weil dann sind sie nicht einfach nur meine Feinde, sondern sind Gottes Feinde. Und Gott kümmert sich um seine Feinde. Bedenke Gottes Kontrolle. Aber manchmal könnte man ja daraus folgern und sagen, ja super, ich glaube, Gott hat die Kontrolle und ich mache jetzt mal den Bildschirm an und schaue, was passiert. Aber das ist nicht, wie wir Gottes Kontrolle vertrauen. Vers 15 in 2. Mose 14 geht es weiter und sagt, und der Herr sprach zu Mose, was schreist du zu mir? Befiehl den Söhnen Israel, dass sie aufbrechen. Du aber erhebe deinen Stab und strecke deine Hand über das Meer aus und spalte es, damit die Söhne Israel auf trockenem Land mitten durch das Meer hindurchgehen. Ich jedoch, siehe, ich will das Herz der Ägypter verstocken, sodass sie hinter ihnen herkommen. Und ich will mich verherrlichen am Pharao und an seiner ganzen Heeresmacht, an seinen Streitwagen und Reitern. Dann sollen die Ägypter erkennen, dass ich der Herr bin, wenn ich mich am Pharao, an seinen Wagen und Männern verherrlicht habe. Und der Engel Gottes, der vor dem Herr Israel herzog, brach auf und trat hinter sie, und die Wolkensäule vor ihnen brach auf und stellte sich hinter sie. So kamen sie zwischen das Heer der Ägypter und das Heer Israels, und sie wurden dort Gewölk und Finsternis und erleuchtete hier die Nacht, so kam jenes Heer diesem die ganze Nacht nicht näher. Und Mose streckte seine Hand aus über das Meer, und der Herr ließ das Meer die ganze Nacht durch einen starken Ostwind zurückweichen und machte so das Meer zum trockenen Land, und das Wasser teilte sich. Was auch dazu gehört ist, befolge Gottes Befehle. Er sagt, okay, hier ist, was ich sage zu tun, aber jetzt hört auf zu schreien, ich habe euer Schreien gehört, hebt den Stab hoch, halt ihn über das Meer wird sich teilen, aber dann geht los. Gebet ersetzt nicht den Gehorsam gegen Gottes Gebote. Es hätte den Israeliten nicht gereicht, wenn sie dort auf der Westseite vom Roten Meer einen Gebetskreis gemacht hätte. Und gesagt, wir werden die ganze Nacht beten, dass Gott uns rettet. Und sagt, hört auf mit dem Schreien. Geht los. Packt eure Sachen. Es ist kein Entweder-Oder. Aber es ist nicht unbedingt geistlicher zu sagen, ich habe dafür gebetet. Okay, super, wir sollen beten. Ohne Gebet können wir nichts tun. Es ist Gottes Macht, der sowas bewirken kann. Aber er sagt nicht nur, betet. Er sagt auch, vergib. Er sagt, geht hin und macht alle Nationen zu Jüngern. Okay? So von daher, ja, höre auf das, was er sagt, aber dann tue auch das, was er sagt. Und dann war die Zeit zum Gehen. Glaube ist nicht das Gleiche wie nichts zu tun. Nicht das Gleiche wie Passivität, sondern zu handeln. Und jetzt sollten sie gehen und er würde den Weg bereiten. Und er sagte, macht euch auf. Das sind 2 Millionen Menschen, die sind nicht mal ebenso bereit. Okay? Und er sagt das, bevor es alles trocken war. Er sagte, halt den Stab drüber und sagt allen Leuten, so sollen sich bereit machen. Sollen nicht erst warten, bis alles bereit ist. Und so auch bei uns. Weil ich glaube, manche sagen, naja, ich warte, bis es wirklich noch deutlichere Anzeichen gibt, dass der Herr wiederkommt. Wenn ich das sehe, da gibt es doch so ein bisschen Beschreibung in Offenbarung. Wenn ich merke, dass die Sterne vom Himmel fallen und dass sich die Flüsse in Blut verwandeln, dann mache ich mich bereit. Sag, nee, dann ist es zu spät. Ja? Mach dich jetzt bereit. Das ist, was er den Israeliten hier sagte. Und er hielt in der Zwischenzeit die Ägypter mit der Wolkensäule auf, die ganze Nacht über. Und erst bei der Morgendämmerung konnten sie dann die Verfolgung wieder aufnehmen. Und dann sehen die Ägypter und sagen, ja, schau mal, die Israeliten, die sind da durch. Da ist ja ein Weg jetzt plötzlich durch dieses Meer. Hinterher. Ja, das klappt für zu Fuß. Aber die sind alle auf ihren Streitwagen. Und sie düsen rein und sehen nur vor sich, ich muss dieses haben. Ich muss die Israeliten wieder zurückholen. Befehl vom Pharao, ich muss das machen. Und irgendwie Gedanken völlig ausgeschaltet. Wir fahren mit Pferdewagen über den Meeresboden? Ist vielleicht nicht die allerklügste Idee. Ja, und dann die Räder bleiben stecken, die Sachen fliegen auseinander und sie kommen gar nicht erst rechtzeitig raus, sondern werden alle von der rückkehrenden Flut bedeckt. Israel ging im Glauben ins Meer, Vers 22. Dann gingen die Söhne Israel auf trockenem Land mitten in das Meer hinein. Und das Meer war ihnen eine Mauer zur Rechten und zur Linken. Die hatten keine Erfahrung, ob das Meer tatsächlich hält. Also wenn wir irgendwie ins Aquarium gehen oder so, wir sind ziemlich zuversichtlich, dass die Glaswand, die das Wasser da abhält, dass die tatsächlich hält. Da war keine Glaswand. Sie vertrauten auf Gott, hat es gesagt. Und wir tun das, was sonst unvernünftig ist. Und ihr Glaube wurde dadurch gestärkt. Vers 31. Als nun Israel die große Macht sah, die der Herr an den Ägyptern ausgeübt hatte, da fürchtete das Volk den Herrn und sie glaubten an den Herrn und an seinen Knecht Mose. Glaube wächst durch Glauben. Habe ich das ja auch? Ja, du erlebst nur Gottes Wirken, wenn du seiner Führung folgst. Gott hat es ihnen gesagt, aber sie haben es erst erlebt, als sie seiner Führung gefolgt sind. Sie gingen hinein und ihr Glaube wurde gestärkt. Oder vielleicht auch noch so formuliert, bei Gott gibt es keine Zuschauer. Entweder bist du ein Nachfolger oder ein Verfolger. Es waren die Israeliten, die folgten Gottes Führung. Und es gab die Ägypter, die verfolgten die Israeliten. Folgst du ihm nach? Oder sitzt du nur da und willst Zuschauer sein? Und Jesus sagt, nee, es gibt keinen Zwischendrin. Es gibt nicht einfach nur mal gucken, was passiert. Sondern entweder du folgst oder du verfolgst den Herrn, weil du sein Angebot abgelehnt hast. So. Gott hat diese Rettung bewirkt. Und wir haben dann in Kapitel 15 schon gelesen, den Gesang, den die Israeliten anschließend angestimmt haben. Lobe Gottes Wirken. Sie haben dieses Wirken dann vertont. Kapitel 15, sie sangen dieses Lied, Ende Vers 1. Singen will ich dem Herrn, denn hoch erhaben ist er, Pferd und Wagen warf er ins Meer. Ja, also sie singen über dieses Ereignis ein neues Lied, um einfach Gott zu loben für sein Wirken. Wir wissen leider nicht, wie das klang, haben keine Melodie dazu. Wir haben den Text dazu, wir haben keine Melodie dazu. Aber in Vers 21 sagt es, Vers 20, die Prophetin Miriam, Aarons Schwester, nahm das Tamburin in ihre Hand und alle Frauen zogen aus hinter ihr her mit Tamburin und in Reigentänzen. Das ist das einzige Musikalische, was wir dazu haben, aber das scheint kein Trauerlied gewesen zu sein. Ja? Sie haben sich darüber gefreut und das in ihrem Lied Ausdruck verliehen. Gott hat uns befreit, lasst uns ihn loben. Und wenn du Gottes Rettung erlebt hast, dann stimme in sein Lob mit ein. Das ist, was bei den Israeliten hier war. Sie sagten, Gott hat gewirkt und wir dachten, das ist völlig unmöglich. Wir dachten, wir sind am Ende. Und was ist passiert? Gott hat uns gerettet. Und vielleicht ist das genau deine Lebensgeschichte. Du warst in einer Situation, du dachtest, ich bin am Ende. Ich habe mein Leben so verbockt, ich weiß nicht, wie es weitergeht. Und dann hörst du das Evangelium und hörst, dass Christus gestorben ist, um Sünder zu retten, dass er bereit ist zu vergeben, egal was wir angestellt haben. Und dass er uns gebrauchen möchte, dass er uns verändern möchte. Und wir dürfen einstimmen und sagen, der Herr hat errettet. Und dann wird halt beschrieben, was er getan hat. Aber es wird nicht einfach nur die Handlung beschrieben. Darauf will ich noch kurz hinweisen, Vers 11, da heißt es dann, wer ist dir gleich unter den Göttern, Herr? Wer ist dir gleich, so herrlich in Heiligkeit, furchtbar in Ruhmestaten, wundertuend? So ist, wie unser Gott ist. Und dann Vers 13, in deiner Gnade hast du geleitet das Volk, das du erlöst. Hast es durch deine Stärke geführt zu deiner heiligen Wohnung. Sein Handeln und auch sein Charakter wird besungen, was Gott gewirkt hat. Ja. Wir dürfen ihn dafür loben. Aber es heißt ja auch, du hast geleitet das Volk, das du erlöst hast. Gehörst du mit dazu? Ich habe das mal so gemacht. Gott ist gerecht und er ist gnädig. Beides wird hier gesagt. In Vers 11, wer ist dir gleich herrlich in Heiligkeit? Oder auch diese Gerechtigkeit, furchtbaren Ruhmestaten. Aber Vers 13, in deiner Gnade hast du geleitet das Volk. Gott ist gerecht und Gott ist gnädig. Er ist beides. Er ist nicht entweder oder. Er ist sowohl als auch. Aber das hat Auswirkungen. Für die gnädig ist, ist es zur Rettung. Für die, die auf der Gerechtigkeit beruhen, führt es zum Gericht. Die Frage ist, auf welcher Seite bist du? Die Ägypter haben Gottes gerechte, heilige Strafe erlebt. Die Israeliten haben seine Gnade erlebt und er hat sie hindurchgeführt. Auf welcher Seite bist du? Es ist eine Entscheidung. Und du musst diese Entscheidung treffen. Und wenn du sie getroffen hast, dann darfst du mit den Israeliten mit einstimmen. Und wir wollen das gleich mit einem Lied tun. Ich danke meinem Gott. Kannst du das singen? Ist es dein Gott? Wenn ja, dann lade ich ein. Wir können schon aufstehen, die ändern das zum Lied. Ich danke meinem Gott. Wenn du es nicht tun kannst, dann lädt er dich ein, heute Seiten zu tauschen. Dass du nicht mehr auf der Seite der Ägypter ihn verfolgst, sondern auf der Seite der Israeliten ihn annimmst. Ich danke meinem Gott.